Hallo Sabine.
Hallo Melissa. We are back.
Wir sind wieder da. An erster Stelle, sorry für die lange Pause. Es war viel los bei uns.
Mhm.
Es war Leben. Es war Krankheit. Es war Arbeit. Es war alles, was sonst noch ist. Wir geloben keine Besserung. Wir werden weiterhin einfach so aufnehmen, wie es uns passt. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir unseren Rhythmus halten können. Aber es kann halt auch einfach mal sein, dass das nicht funktioniert, weil Leben.
Sorry trotzdem.
Genau, wir entschuldigen uns natürlich trotzdem. Aber natürlich freut ihr euch deswegen jetzt umso mehr, wenn es weitergeht. Sabine ist wahnsinnig wach, die gönnt mir hier was.
Entschuldigung, es ist tatsächlich wirklich sehr viel los aktuell.
Dann steigen wir doch direkt mal ein. Sabine, das neue Gracie-Album. Du hast es bestimmt nicht gehört.
Na, wobei, ich habe es unabsichtlich ausstellenweise gehört. Ich kann dir nicht sagen, wie das Lied geheißen hat, aber ich habe, es hat mir immer wieder Lieder in meine, weißt du, Empfehlungen der Woche reingespült.
Also ich muss sagen, ich mag's.
Was magst du daran?
Es war genauso traurig, wie ich es erwartet habe.
Worum geht's? Ist es das?
Unterschiedlich. Also es sind ein paar so Heartbreak-Songs.
Sag vielleicht mal, von welcher Gracie wir überhaupt reden, für die Leute, die jetzt nicht...
Gracie Abrams, sorry. Ja. Es gibt natürlich nur eine Gracie auf dieser Welt, die Musik macht. Es gibt zum Beispiel auch ein Lied, also das Album heißt Daughter from Hell. Und es gibt auch ein Song auf dem Album, der Daughter from Hell heißt. Den hat sie für ihre Mama geschrieben. Und es ist auch ein Lied dabei, das hat sie zusammen mit ihrer besten Freundin Audrey Hobart geschrieben.
Kennt man die auch?
Ja, also wenn man so in der Pop-Bubble unterwegs ist, kennt man sie, glaube ich, schon. Die hat jetzt ihr erstes Album letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht. Und ich finde, bei dem Lied hört man voll den Einfluss. Also das ist eigentlich ganz cool. Ich wusste vorab nur, bei einem Lied hat sie mitgeschrieben.
Mhm.
Und dann, als ich das Lied gehört habe, war ich so, okay, keine Fragen, das ist das Lied.
Mhm.
Das heißt Minibar. Genau, generell. Also große Empfehlung für das Album. Das ist jetzt auch tatsächlich Platz 1 bei den Billboard-Charts. Also
oh.
Gracies erstes Nummer 1 Album.
Cool.
Also es ist ihr drittes jetzt und damit hat sie es jetzt auch.
Was ist noch passiert in der Zwischenzeit? Taylor hat geheiratet.
Ja, bei der letzten Aufnahme haben wir, glaube ich, noch spekuliert.
Dass das wohl bald passieren wird?
Genau, und jetzt war es tatsächlich in Madison Square Garden. Es gab so viel Diskussionen darum. Aber ich finde die Tatsache, dass, also das Ganze ist jetzt fast 4 Wochen her und es gibt immer noch kein Bild. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir ein Bild kriegen. Aber ich lieb's für sie, dass wirklich nichts rausgesickert ist. Und die Tatsache, dass nichts rausgesickert ist, zeigt halt auch, warum das mit dem Madison Square Garden nötig war. Die waren das Wochenende danach, glaube ich, waren sie auf eine Hochzeit eingeladen. Und ich glaube, die Hochzeitszeremonie hat noch nicht mal begonnen. Sind schon Bilder von ihr und Travis rumgegangen. Mhm. Also das wäre anders nicht gegangen. Spannend war auch die Gästeliste, weil ich glaube, es war wirklich ungefähr jeder eingeladen. Blake Lively wohl spannenderweise nicht.
Kanye West war angeblich da, wenn man denkt.
Das!
Ich weiß es nicht. Ich finde es nur sehr, sehr lustig, dass die Menschen, also ich finde, man hat sehr gemerkt, wie überfordert die Medien das davon sind oder auch Social Media, wenn man wirklich nichts weiß.
Ja.
Es war so viel Bullshit unterwegs. Und das Blödsinnigste, was ich wirklich gesehen habe, war Kanye West, der angeblich
auf der Hochzeit ist. Weißt du, wer da war? Und für dich wird das jetzt kein Skandal sein.
Who?
Aber Karlie Kloss war da. Dieses Model.
Ja. Und wieso ist es ein Skandal?
Also da müssen wir mal tiefer einsteigen, wenn wir 1989 besprechen.
Und bin gespannt.
Aber die waren mal super dicke und dann irgendwann nicht mehr. Und Carly war so mit der Grund, warum das Ganze mit Taylor wird gecancelt und so eskaliert ist. Und angeblich, also das ist jetzt wirklich dickes, dickes, fettes angeblich, waren die wohl auch mal zusammen. Es gibt eine Gruppe von sogenannten Fans, die nennen sich die Gaylers, die jetzt auch wahnsinnig enttäuscht sind oder wahnsinnig schockiert von dieser Hochzeit, weil die sehr überzeugt sind, dass Taylor eigentlich lesbisch ist und die Beziehung mit Travis ist nur PR und eigentlich ist Carly ihre große Liebe. Es gibt auch Lieder, die wohl angeblich über sie sind und die sind aber eigentlich, was in der Öffentlichkeit bekannt ist, halt zerstritten.
Mhm.
Und jetzt war sie da. Und das war halt, das war wild.
Aber dass Blake nicht eingeladen wird, war, finde ich schon witzig. Weil ja, wir haben das letzte Mal, der Bumper, das ist schon vor einiger Zeit auch noch drüber diskutiert, dass sie sich ja eigentlich scheinbar wieder versöhnt haben. Und
was auch für sehr, sehr große Diskussionen gesorgt hat, war, dass einer eingeladen war, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, jetzt muss ich mich überlegen, dass ich es richtig auf die Reihe kriege, dessen Vater mal gearbeitet hat für eine Firma oder für ein Unternehmen, für einen Konzern, wie auch immer, die jetzt, also die unterschiedlichste Dinge für den Staat auch machen und die jetzt wohl irgendwo in Florida oder so ein ICE-Detention-Center betreiben.
Ja, deshalb habe ich auch gehört.
Wo dann halt auch wieder der Punkt ist, also erstens hat Taylor dafür den Hate bekommen, obwohl es ein Kumpel von Travis ist. Und zweitens, so wie ich das verstanden habe, arbeitet er da auch gar nicht mehr.
Ja, aber ich meine, das Magerpärchen war ja auch eingeladen, oder?
Ja, also da, also wir haben es auch schon angekündigt, die Politikfolge wird kommen, wenn wir wieder zum Aufnehmen kommen. Aber das ist halt auch wieder so ein Punkt für mich, wo man sagt, man konnte so viel kritisieren und das sucht ihr euch raus. Aber das ist vielleicht wirklich auch was wir dann in der nächsten Folge nochmal ausführlicher besprechen.
Ich finde es witzig übrigens auch, dass die Leute vorhin so gesagt haben, dass das halt so eine hässliche Location ist, die so mit dem Square kann. Und das ist an sich auch hässlich. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass sie da drin eine zweite Märchenwelt
gebaut.
Also dass da entweder so ein riesiges Schloss oder irgendwas, also dass es gar nicht mehr ausgeschaut hat, wie die hässliche Location, die es eigentlich ist, sondern dies ist irgendwie eine Location in der Location war. Ich würde dir zutrauen, dass die da drin, so wie Adele, einfach eine komplette Konzertlocation hingebaut hat oder so.
Ja, angeblich war das wohl wie so ein Garten. The Secret Gardens oder so ist auch eine Referenz auf einen Taylor-Song. Und angeblich ist sie ja auch zum Altar, in Anführungszeichen, gelaufen, auf einen eigenen Song, wo ich mir denke, ja, Girl, was soll sie denn sonst nehmen? Ja. Genau, so viel zum Thema Hochzeit, würde ich sagen, oder? Heute ist noch ein besonderer Tag.
Stimmt. Das ist Melissas zweijähriges Eros-Jubiläum.
Ja, ich habe extra mein Eros-Tour-T-Shirt angezogen, wobei, das habe ich oft auf Arbeit an, muss man dazu sagen. Aber ich habe es extra angezogen und habe doch mal wieder Bracelets dran gemacht, und zwar ganz besondere Bracelets. Ich habe meine Surprise-Song-Bracelets dran, die habe ich mir damals gemacht. Das sind meine Surprise-Songs drauf. Und mein TTPD.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch nur deutsche Post.
Ja, das habe ich noch mit dran gemacht, weil mir die zwei zu wenig waren. Deswegen habe ich noch eins gebraucht.
Ihr müsst jetzt das sehen, wie Melissa das ist. Vollkommen auf Theme. Erstens mit einem Kaffeebecher, so eine Thermoskanne, wo Taylor drauf ist. Also ich schwöre, ich schaue Melissa an und mir blickt 20 Mal Taylor zurück. In diversen Formen, auf diversen Merch.
Ja, mei. Jetzt war schon so, nach so langer Zeit mal wieder aufnehmen.
Ich nehme Podcast auf mit Melissa und 20 Taylors.
Special Guest heute ist Taylor.
Na gut.
Yo, apropos Taylor. Gehen wir mal zum folgenden Thema.
Ja, heute geht's um das letzte Lied des Albums. Und zwar Life of a Showgirl.
Ja, da habe ich zum ersten eine Frage für dich. Ja. Und zwar, The Life of a Showgirl heißt ja das Lied und es heißt ja auch das Album.
Ja.
Taylor hat ja insgesamt 12 Alben.
Ja.
Was glaubst du, wie oft hat sie einen titelgebenden Song auf dem Album?
Ja, du meinst, wo das Album dasselbe Ding hat wie...
Eins der Lieder, genau.
Eins der Lieder?
Hau einfach meine Zahlen rum.
Du, wie war es das geworden? Ich habe keine Ahnung.
Sag eine Zahl zwischen 1 und 12.
Also entweder du cheatest nicht jetzt. Ich würde sagen 0. Ah, 1 mit... ich meine nur das hier.
Wrong.
Okay. Red ist auch. Oder? Gibt's nicht
das? Ja, Red ist alles davon.
Sag mir den, du musst mir helfen.
Okay, wir können ja die Alben der Reihe nach durchgehen.
Folklore ist keins. Tortured Port Department gibt's, oder?
Ja.
Ja. Hilf mir weiter mit den Alben, bitte.
Evermore?
Evermore gibt's.
Ja.
Dann, wie heißt, was noch?
Wir könnten auch der Reihe nach durchgehen, dann vergisst man keins.
Okay.
Das Debütalbum heißt Taylor Swift.
Gibt's nicht. Also es gibt sie, aber nicht.
Dann gibt's Fearless.
Ja.
Ja. Dann kommt Speak Now.
Gibt's.
Ja. Dann kommt Red, hast du ja schon gesagt. Ja. Gibt's. Dann kommt 1989.
Gibt's nicht.
Nicht, genau. Dann kommt Reputation.
Gibt's nicht.
Richtig. Dann kommt Lover.
Gibt's.
Richtig. Dann kommt Folklore, hast du schon gesagt, gibt's nicht. Evermore, hast du schon gesagt, gibt's. Dann kommt Midnights.
Gibt's nicht, oder?
Gibt's nicht, korrekt. Dann kommt The Torture Poets Department.
Gibt's.
Und dann kommt The Life of a Sugar.
Gibt's.
Ja.
Okay. Und was sagt mir das jetzt? Sieben?
Sieben.
Okay.
Ja, ich wollte ein kleines Quiz mit dir machen. Das war das Quiz. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, habe ich was gewonnen.
Rum und Ehre, will ich sagen. Achso, die haben gerade nicht gesehen. Ich habe gerade Sabines Hand.
Rum und Ehre. Captain Morgan.
Man merkt, dass wir mittags tief sind.
Okay. Ich dachte echt, jetzt kommt hier eine Pointe. Das ist hier so das siebte Mal, dass das passiert ist und jeder weiß, dass an jedem siebten des Monats dreht sich Taylor Swift dreimal im Kreis und ruft Halleluja.
Wir wissen nicht, dass es nicht so ist.
Also somit müssen wir wissen, ich habe gewonnen.
Genau.
Das habe ich noch einfach schnell in den Druck.
Ja, so feucht war der gar nicht.
Ist ja mich der Rede auch vom Ending.
Okay.
Okay.
Was vielleicht noch so ganz spannend zu dem Lied ist, es ist das einzige Feature auf dem Album, zusammen mit Sabrina Carpenter. Ich glaube, ich hatte das in der allgemeinen Albumbesprechungsfolge schon gesagt. Mich erinnert es irgendwie immer so ein bisschen an so eine Musical-Nummer.
Ja.
Genau, es gibt eine Akustikversion, die wir später auch noch kurz besprechen werden. Und ich erinnere mich, dass du am Anfang ziemlich über die Reime in den Strophen gehatet hast.
Ja, ich habe da auch eine Meinung noch dazu.
Okay, dann hau die Meinung noch direkt raus, weil das ist alles, was ich allgemein zu diesem Lied habe.
Beim ersten Mal hören, ich habe es jetzt heute zwei, drei Mal wieder gehört, um mich einzustimmen, war ich direkt wieder getriggert. Wegen Kitty Pretty Titty Witty. Aber mittlerweile finde ich, ist aber gar nicht so schlecht, was passt irgendwie so kein drauf rein, weil für die, die sich, also die Lyrics jetzt vor sich haben oder sich daran erinnern können, wie gesagt, dieses Lied beginnt mit Her Name Was Kitty, Make Her Money Being Pretty and Witty. Und für mich war irgendwie, Taylor macht ja in dem Song so ein bisschen so eine Geschichte durch, also vorne quasi erstmal selber eben ein Showgirl sein wollen, das von außen bewundern, bis hin zu selber sein und es nicht mehr toll finden. Oder vielleicht doch. Und ich finde, dieses Kitty ist für mich auch so absichtlich gewählt, glaube ich. Also es wirkt ja sehr verniedlichend und es wirkt sehr so von außen halt irgendwie so, man stellt sich das irgendwie cute vor oder cool vor, irgendwie so berühmt zu sein. Und deswegen finde ich, passt irgendwie kein drauf wieder, dass sie halt dann, weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, voll.
Von außen so verniedlicht. Aber ich finde es trotzdem noch einen ganz schlimme Line zum Anfang. Also ich finde das Lied eigentlich gut.
Ja.
Es nervt mich nur, dass es so geht. Wirklich. Naja.
Das mit dem Namen ist auch ganz spannend, weil zum einen, was du sagst, das soll ja eben so süß und so wirken.
Hm.
Und da sagen halt auch viele, naja, dann passt das voll so mit Sabrina Carpenter, die ja auch so dieses
Cutie-Image hat, ja.
Genau.
Sexy Cutie.
Ja, und das Lied soll auch, ist eine Theorie, komme ich auch gleich nochmal dazu, sich auch auf Britney Spears beziehen.
Ah ja.
Britney und Kitty geht ja, finde ich, vom Klang her auch so in eine ähnliche Richtung. Genau. Dann steigen wir direkt mit der ersten Folge ein. Also prinzipiell, ich habe...
Erste Strophe.
Ja, mit der ersten Strophe. Ich habe wieder Kategorien, die sind jetzt diesmal nicht so krass unterschiedlich voneinander, teilweise. Also ich habe einmal wieder das Thema Frauen in der Unterhaltungsbranche.
Ja.
Und ich finde es ziemlich bezeichnend irgendwie, dass das auch eine Kategorie ist, die jetzt in vielen Liedern immer wieder kam, weil das drückt, finde ich, auch den Spirit und die Message des Albums so ein bisschen raus. Also klar, es heißt ja auch The Life of a Showgirl, aber da sieht man auch wieder, wo sich dieses Albumkonzept durchzieht. Und es war ja auch tatsächlich bei den Liedern, wo wir mir gesagt haben, die passen zu dem Albumnamen,
ja,
dass dann dieses Thema auch aufkam.
Ja.
Genau, dann habe ich noch eine andere Kategorie, Warnung vor den Herausforderungen in der Unterhaltungsbranche.
Mhm.
Dann habe ich noch mal wieder die Kategorie Bezug zu anderen Liedern.
Mhm.
Hat man schon lange nicht mehr. Und die ganz spezifische Kategorie, Sachen, die mir sonst noch wichtig sind. Und die erste Kategorie habe ich auch tatsächlich die ersten Male in der ersten Strophe markiert, also Frauen in der Unterhaltungsbranche.
Das habe ich auch.
Und zwar bei den Zeilen, they gave her the keys to the city, then said that she didn't do it legitly. Und dann auch weiter unten nochmal bei Looking Back, I guess it was Kismet.
Mhm. Kismet musste ich übrigens nachschauen, was das ist.
Ja, da habe ich auch nochmal dazu recherchiert und würde ich auch gleich nochmal weiter ausführen, weil ich da nämlich auch die Kategorie Bezug zu anderen Liedern markiert habe. Also eine Doppelkodierung quasi. Ja, was hast du dir denn so zu diesen Lyrics gedacht, weil du meintest, du hast das auch so?
Ja, also genauso wie du. Also ich habe eben dieses They said she didn't do it legitly, habe ich auch mir markiert mit eben, dass quasi Frauen halt der Erfolg abgesprochen wird quasi. Entschuldigung übrigens, falls meine Stimme noch ein bisschen raspy ist. Ich bin heute ein bisschen krank in letzter Zeit. und was ich mir dann nur noch dazu notiert hatte, war eben dieses I bought a ticket, weil man so gedacht hat, dieses, also gerade die erste Strophe ist für mich so dieses, sie hat es von außen admired, hätte das gerne gehabt. Dann hat sie sich quasi selber, wie sagt man dazu, eingeladen oder so. Sie wollte das auch haben, ja. Deswegen I bought a ticket. Genau, das ist das Einzige, was ich mir zur ersten Strophe notiert habe.
Mhm. Genau, dann schauen wir doch mal auf dieses Wort Kismet. Möchtest du sagen, was es bedeutet?
Ich habe nur ergoogelt, das ist Schicksal im muslimischen Kulturraum.
Genau, also das bedeutet Schicksal oder Bestimmung. Das Wort kommt aus dem Arabischen und Türkischen und beschreibt eben ein unabwendbares Schicksal oder eben auch den eigenen Glücksfall.
Mhm.
Und drückt halt aus, dass Dinge im Leben vorherbestimmt sind oder halt so sein sollen, wie sie sind.
Jetzt verstehe ich das.
Es gibt auch eine Folge der Eras-Tour-Doku, die so heißt. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es die Folge, wo es dann darum geht, wie sie Travis kennengelernt hat und so.
Aber das passt ja dann eigentlich relativ gut zu diesem, Frauen wird der Erfolg aberkannt. Mhm. Und dann sagt man halt auch, ja, es war halt einfach Glück oder so.
Voll, das habe ich mir auch notiert.
Dass sie es erreicht hat.
Genau, das habe ich mir auch notiert, dass dieses Motiv, was man immer wieder, oder was man halt in der Realität auch immer wieder sieht, dass der Erfolg von Frauen als Glück bezeichnet wird oder halt als Schicksal und nicht als das Ergebnis von harter Arbeit. Und das ist ja auch was, was Taylor immer wieder sagt, dass bei ihr immer so gesagt wird, so sie hat so ein Talent oder sie hat so Glück. Und klar, es gehört immer Talent dazu und es gehört Glück dazu, um irgendwo erfolgreich zu werden. Aber es ist halt auch einfach harte Arbeit, um da hinzukommen.
Ich finde, das hast du bei MusikerInnen aber generell sehr oft. Ja. Also gerade im englischsprachigen Raum hörst du immer dieses wow, she's so talented, he's so talented.
Ja.
Und eigentlich ist das, du kannst schon als, wie sagt man, um irgendwie mal ein Grundpotenzial zu haben,
ja,
reicht Talent, aber alles, wie, um dorthin zu kommen, ist halt harte Arbeit.
Und das Quäntchen Glück, das man einfach immer braucht.
Ja.
Was ich auch mir schon noch so dachte, weil da stand ja der Looking Back, I guess it was Kismet, wo ich mich dann so gefragt habe, okay, aber was war jetzt Kismet? War es so die Karriere oder war es vielleicht auch irgendwie Schicksal oder Vorherbestimmung, dass diese Protagonistin, also sagen wir mal Taylor, sie an diesem Tag gesehen hat und deshalb vielleicht auch in ihrem Wunsch noch bestärkt wurde?
Mhm.
Also könnte man so und so interpretieren. Ich habe auch gesagt, dieses Kismet oder auch so die ganze Strophe ist für mich auch so Bezug auf andere Lieder.
Mhm.
Und am stärksten denke ich da an das Lied Lucky One vom Red Album. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Mm-mm.
Da geht es im Endeffekt auch darum, dass die Protagonistin berühmt wird. Und dann heißt es mal, and they'll tell you you're the lucky one.
Ja.
Und dann stellt sie aber fest, so cool ist das eigentlich alles gar nicht. Und zieht sich dann auch so zurück und beobachtet dann halt, wie die nächste junge, erfolgreiche Künstlerin nachkommt. Und dann heißt es halt, and they'll tell you now you're the lucky one. Und dass sich das eben so fortsetzt und dass es immer so eine neue gibt, die dann als die Lucky One bezeichnet wird.
Ja.
Was für mich da auch mit rein, oder ein weiteres Lied, das in diese Reihe passt, ist Clara Bow vom Tortured Poets Department Album, wo es darum geht, dass zu jungen Künstlerinnen immer so gesagt wird, du siehst aus wie XY, du bist wie XY, aber, und dann kommt immer irgendwas, um die vorherige Frau halt abzuwerten und zu erklären, warum man jetzt, also die Person, die gerade vor dir steht, jetzt besser ist als die davor. Also dann heißt es erst so, you look like Clara Bow, dann in der zweiten Strophe, you look like Stevie Nicks, und dann kommt die Bridge, und dann kommt, you look like Taylor Swift in this light. Mhm. Genau. Ja, das war so das zu der ersten Strophe. Also einerseits dieses Thema Frauen in der Unterhaltungsbranche, auch so ein bisschen Einführung in die Szene, in die Geschichte, weil ich finde es ja wirklich klassisches Geschichtenerzählen.
Ja.
Und dann eben auch noch der Bezug zu den anderen Liedern. Ich habe auch im Pre-Chorus was zum Thema Frauen in der Unterhaltungsbranche, beziehungsweise geht es generell ums Thema Unterhaltungsbranche, aber ich wollte jetzt nicht nochmal eine neue Kategorie aufmachen für Frauen und Männer in der Unterhaltungsbranche.
Ja.
Hast du da auch was?
Ja, ich habe, bei mir ist da insbesondere die zweite Line aufgefallen, das ist dieses Sparking her name, then glowing like the end of a cigarette.
Mhm.
Also halt einfach dieses, wie ReporterInnen, aber auch Fans quasi mit Personen in der Öffentlichkeit umgehen. Also das ist ja, wenn man jetzt so diese Red Carpets denkt, ja, das ist ja kein freundliches, es klingt selten freundlich, es klingt mehr, wie gesagt, so bellend, so. Ja. Nach Aufmerksamkeit rufend und guck uns doch an, so als würde sie ihnen das quasi irgendwie schulden, dass sie sich quasi zu ihnen hindreht. Und ich fand vor allem den zweiten Teil mit dem Glowing Like the End of a Cigarette sehr smart, weil ich mir gedacht habe, du hast einerseits hast du die Fans, die auferblühen, wenn sie quasi die Taylor sehen oder auch die Reporter, aber du hast auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Stars quasi, die davon leben oder die Energie bekommen, quasi für die Fans das zu sein.
Ja.
Beziehungsweise sich selber so darzustellen, also so als glowing eben.
Ja, ja, ich habe das tatsächlich auch nochmal anders interpretiert und das war auch die eine Zeile, wo ich gerade vorher zu dir meinte, ich habe wieder Zeilen entdeckt, die ich vorher so nie hinterfragt habe und war jetzt so, wow.
Mhm.
Mein Gedanke war dieses glowing like the end of a cigarette, wenn du dann so diese ganzen Fotos hast und den Blitz und es dann so flackert im Gesicht.
Stimmt.
Also wirklich wörtlich dieses glowing like the end of a cigarette.
Stimmt.
Und ich habe auch mir eben genau diese Zeilen mit den packed in with the autograph hounds, barking her name, then glowing like the end of a cigarette. Aus aktuellem Anlass, den ich jetzt nicht weiter ausführen werde, habe ich meinen Hass auf Paparazzi und professionelle Autogrammjäger wieder ganz neu entdeckt.
Hm.
Einfach nur dazu, ich freue mich auch über Fotos und Infos von Stars, die ich gerne verfolge, aber lass die Leute leben. Genau, deswegen hatte ich vorher wieder eine kurze Aggressionsphase, als ich diese Zeile gelesen habe. Natürlich habe ich mich nicht erst heute vorbereitet, sondern schon seit langem. Genau, also das fand ich, das ist, finde ich, so eine typische Taylor-Zeile, das mit dem glowing like the end of a cigarette, weil es, wenn man es nur so durchhört, gar nicht so auffällt, aber wenn man sich näher mit befasst, dann voll vielfältig interpretierbar ist. Ich habe mir im Pre-Chorus tatsächlich noch eine andere Kategorie markiert, was ich vorhin schon angeteasert habe. I said you're living my dream, then she said to me. Das habe ich mir als, was mir sonst noch wichtig ist, markiert. Hier wollte ich das nämlich eigentlich einführen, dass das Lied eben angeblich über Britney Spears geht.
Ich glaube, wir hatten, wie wir die einzelnen Folgen gesprochen haben, schon mal drüber gesprochen.
Echt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Doch, ich glaube bei der Albumdiskussion.
Das kann sein. Also die Geschichte gibt es tatsächlich, dass während der Oops, I Did It Again Tour kam halt jemand aus Britneys Team zu ihr und meinte, da ist ein Mädel, die will für dich singen. Da war das Taylor. Und da gibt es auch ein Foto von dem Tag. Es ist nicht ganz klar, wann genau das war. Genau, aber das war halt so dieses, könnte man meinen, dass das vielleicht ein wirkliches Gespräch war mit dem You're Living My Dream. Then she said to me, weil man weiß ja nicht genau, was da gesagt wurde.
Mhm.
Genau, das für ein bisschen Lore im Hintergrund.
Ja, ich habe mir die Zeile hauptsächlich deswegen markiert, weil ich finde, das ist dann so dieser Turning Point, der quasi den Chorus einleitet, sehr schön. Weil du hast halt vorher, hast du halt dieses, wenn man jetzt sagt, Britney, quasi Britneys Leben wird erzählt, dann hast du Taylor, die sagt, sie will auch Teil davon werden. Dann hast du die direkte Konfrontation mit, sagen wir jetzt mal, Britney oder wem auch immer. Mit Kitty. Also dieses direkte, ich wäre gern so wie du. Und dann kommt das erste Mal eben der Refrain, wo dann die Star-Person quasi zu ihr sagt, hey, so geil ist das nicht.
Ja, genau. Also ich habe mir im Endeffekt den ganzen Chorus oder fast den ganzen Chorus markiert als ja, wie habe ich es genannt? Warnung vor den Herausforderungen in der Unterhaltungsbranche.
Be careful what you wish for.
Ja, genau. Also dieses, du weißt nicht, wie es ist. The more you play, the more that you pay. You don't know the life and you're never gonna wanna. Also so diese Warnung, so du willst das nicht, pass auf.
Und dann auch mit diesem, du bist jetzt aktuell noch so unschuldig, also soft deine Kitten.
Ja. Ja, da habe ich mir auch aufgeschrieben, unterschätzt Kitty hier vielleicht auch die Protagonistin und dann kommt so ein jetzt erst recht. Also sie gesagt, you're softer than a kitten, du kannst es nicht schaffen und dann so, und doch, und ich werde es ihr zeigen.
Hm.
Und ich habe mir noch einen Bezug zu einem anderen Lied markiert, aber eher so spaßeshalber, weil es ist ja dieses you don't know the life of a showgirl, babe. Und ich war so, haben wir hier einen Fall von abwertendem Kosenamen?
Mhm.
Looking at you, honey.
Das ist gut, stimmt.
Aber vielleicht war alles auch einfach nur, damit der Takt aufgeht.
Ja, wahrscheinlich.
Genau, also im Endeffekt, der Chorus ist eine reine Warnung. In der zweiten Strophe habe ich hauptsächlich wieder Dinge, die mir sonst noch wichtig sind. Und zwar so ein bisschen Hintergrund zu Lennox. Also, she was a menace, the baby of a family in Lennox. Und zwar ist Lennox eine Stadt in Massachusetts, die sehr wohlhabend ist und die bekannt ist für eine Concert-Venue, bei der regelmäßig sehr berühmte KünstlerInnen auftreten und ist halt sehr bekannt für auch für klassische Musik und steht eben so im Kontrast zu diesem ganzen Bling-Bling-Showgirl-Life. Das Spannende ist, ich habe das eigentlich immer so interpretiert, als ob diese Strophe sich jetzt eben auf dieses Mädchen bezieht, die zu Kitty hingeht.
Nicht gar nicht, wirklich.
Und dann habe ich eben auch vorhin noch mal so ein bisschen recherchiert und dann war es so, ach so, das soll sich auf Kitty beziehen.
Ja.
Für mich war das immer so, okay, die erste Strophe ist Kitty, die zweite Strophe ist das Mädel, aber wahrscheinlich war ich dann einfach falsch.
Ich hätte auch nicht mal unbedingt gesagt, dass es Kitty ist. Also ich hätte mir gedacht, erste Strophe ist quasi eine Person namens Kitty, die quasi aufgrund von ihrer künstlerischen Leistung in der Öffentlichkeit steht, also die das Showgirl ist. Und ich hatte mir gedacht, die zweite Strophe ist dann quasi eine andere Frau, die aus einer anderen, möglicherweise auf andere Art in die Öffentlichkeit geraten ist, weil sie eben aus einer reichen Familie kommt und mit ihren crazy Eltern, die irgendwie halt Pills schlucken und der Vater, der, wie sie so sagt, herumhurt. Das heißt, irgendwie quasi, es ist quasi eine andere Seite von, aber auch Fame. Und was sie aber gemeinsam haben, ist, dass die beiden sich quasi irgendwie wie Showgirls in der Öffentlichkeit stehen und sich beide wünschen, es nicht zu sein. Weil du hast dann im Pre-Chorus hast du dieses She said I'd sell my soul to have a taste of a magnificent life that's all mine. Ist einfach auch wieder dieses, selbst die sagte, eigentlich will sie gar nicht in der Öffentlichkeit stehen und würde alles dafür tun, um es nicht in der Öffentlichkeit zu sein. Und ich dachte mir irgendwie so, ich kenne jetzt die Geschichte von Sabrina Carpenter nicht.
Habe ich auch dazu. Dieser Satz, her father hold around like all men did, wird gesagt, ja, die called hier gerade ihren eigenen Vater out, weil sie auch in E-Mails, I can send, so, were you really asleep or were you lying to me and the family, dass wohl ihr Vater auch die Mutter betrogen hat und so weiter.
Mhm.
Deswegen wird da eben gesagt, okay, das bezieht sich tatsächlich auch auf Sabrinas eigenes Leben. So.
Ja.
Genau, das war es auch so, was ich zu dieser Strophe habe. Und das andere hattest du ja auch schon gesagt im Pre-Chorus. Da haben wir wieder dieses Thema auch Frauen in der Unterhaltungsbranche mit einerseits so dieses großartige Leben, aber es ist halt nicht das, they leave us for dead. Also wir werden hier ausgenutzt und dann, was dann passiert, ja, unser Pech halt einfach.
Mhm.
Das war so das, was ich da noch hab. Und es geht dann bei mir weiter mit der Bridge. Und ich glaube, bei der Bridge bist du großer Fan, oder?
Ich mag die sehr gern. Aber ich mag die Bridge tatsächlich, mag die Bridge auch der Akustikversion noch mal lieber. Ich finde, da ballert sie noch mal mehr. Aber ich mag insgesamt die Geschichte von der Bridge einfach so gerne, weil du halt irgendwie, wie gesagt, vorher dieses hast du Vers auch gerne. Und dann hast du hier dieses jetzt ist sie das Showgirl und versteht quasi, womit das irgendwie verbunden ist alles. Und sie muss sich verteidigen gegen die Kackgesellschaft und das, was quasi die Leute mit ihr machen wollen. Und dafür muss sie quasi Icy Veins bekommen und irgendwie halt eine Mauer aufziehen quasi, um sich verteidigen zu können. Und sie wünscht sich dann auch quasi, oder sie sagt auch so, jetzt ist sie auch irgendwie unsterblich geworden dadurch, dass sie quasi ein Showgirl ist. Wegen ihrem Fame, weil man wird sie nie vergessen. Und aber vielleicht will sie es eigentlich gar nicht.
Das,
Find ich schön, eine Steigerung.
den Teil habe ich mir auch markiert als Dinge, die mir sonst noch wichtig sind. Diese Zeilen mit Who wish I'd hurry up and die, but I'm immortal now, baby dolls. I couldn't if I tried. Da habe ich mir aufgeschrieben, that's my girl Taylor, der halt immer gesagt wird, sie soll jetzt mal langsam machen. Sie blockt die Nummer eins und ist es jetzt nicht mal Zeit, dass die jungen nachkommenden Künstlerinnen auch mal dran sind, wo ich mir denke, also erstens, die Frau ist noch keine 40, also die tun so, als wäre sie jetzt schon über 80. Und das ist auch tatsächlich was, was sie selbst in irgendeinem Interview gesagt hat, so, sie hat überhaupt kein Interesse, jetzt langsam zu machen oder zurückzufahren, weil es ist ihr Job, es macht ihr Spaß, sie schreibt gerne Musik, sie macht es gerne, warum soll sie jetzt langsam machen? Und selbst wenn sie es tun würde, dann wird sie ja trotzdem immer ins Gespräch gebracht. Das ist ja, auf Social Media sieht man das, selbst wenn es gar nicht um Taylor geht, dann gibt es irgendwen, der Taylor ranzieht, meistens die Hater. Also selbst wenn sie wollte, sie hat sich hier ihr Vermächtnis geschaffen und das bleibt halt auch so. Was ich mir auch noch markiert habe, aber das war eher so die Vibes. Bei I took her pearls of wisdom, hung them from my neck, musste ich irgendwie an das Elizabeth Taylor-Lied denken. Vielleicht da auch noch mal so ein kleiner Rückbezug auf den Anfang des Albums und eben auch auf ein anderes Showgirl, weil es da ja auch viel um Schmuck und Glitzer und Diamanten ging.
Ich finde, das findest du auch noch mal ein bisschen dann Vorgriff im nächsten Chorus mit dem ich weiß nicht, wie es ausspricht,
Sequence.
Sequins are forever. Finde ich so diese Diamonds are forever Reference quasi auch noch mal drin versteckt.
Ja, voll. Ja, dann gehen wir gleich in den nächsten Chorus, weil die Zeile habe ich mir auch markiert, Sequence are forever. Auch mit dem Hintergrund, dass es mich auch nochmal an Elizabeth Taylor erinnert hat. Aber auch, weil das war für mich so ein, auch wenn die Showgirls sich ändern, wenn immer eine neue Junge nachkommt und es da so einen gewissen Durchlauf gibt, aber manche Dinge bleiben. So dieses Glitzern, die Show, so eine öffentliche Figur, die man irgendwie darstellen muss, das alles bleibt. Und deswegen eben auch Sequins are forever. Und in dem Chorus habe ich mir auch noch mal markiert, das Pain hidden by the lipstick and lace.
Finde ich auch schön.
Einerseits, weil ich es total schön finde und andererseits auch wie dieses Thema Frauen in der Unterhaltungsbranche, die eben es sich nicht anmerken lassen dürfen oder generell Personen in der Öffentlichkeit, wenn es ihnen halt nicht gut geht und bei Frauen dann halt auch noch gerade mit Make-up und so weiter.
Ja.
Was auch eigentlich wieder so ein bisschen verweist zu einem anderen Taylor-Lied ist, und zwar I Can Do It With a Broken Heart, wo sie genau das beschreibt, dass sie eben mit Herzschmerz die Eras-Tour macht und so dieses, okay, jetzt geht's los, jetzt muss ich diese Kunstfigur darstellen, jetzt muss ich hier auftreten, ich darf sie nicht anmerken lassen. I Can Do It With a Broken Heart. Und dann kommen wir zum, okay, die Bridge ist sehr toll, ne? Aber das Outro,
Ich finde das Auto
das
toll.
Outro. Was man dazu sagen muss, das ist halt genau das, was Taylor am Ende jedes Eras-Tour-Konzerts gesagt hat mit dem Thank you for an unforgettable night, see you next time, give it up for the band and the dancers. Ja, das mit Sabrina hat sie nicht jedes Mal gesagt. Aber als ich das erste Mal und zweite Mal und dritte Mal und vierte Mal gehört habe, ich habe, oh Gott, mir sind die Tränen gekommen. Das war echt eine Reaktion, die kam von ganz hinten in den Hirn. Und ich habe es ja auch vorhin geschrieben, es ist Kismet, dass wir heute aufnehmen, wo ich hier mein zweijähriges Eras-Tour-Jubiläum hatte. Und dann kommt da dieses Eras-Tour-Outro und auch noch ganz nice, so die Fans, die man da auch hört an der Stelle. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das sind tatsächliche Aufnahmen von den letzten Shows in Vancouver.
Ah.
Ja, also ich habe mir da aufgeschrieben, wie perfekt kann dieses Album enden?
Ich fand es aber auch ganz smart, weil ich mir gedacht habe, es ist auch so eine versteckte Message ein Stück weg.
Ja.
Also, weil du irgendwie, selbst wenn Taylor irgendwie in so einer privaten Situation ist, wie sie nimmt einen Song auf oder sie macht irgendwie, sie schreibt halt die Lyrics, selbst dann ist sie trotzdem noch in dieser Rolle des Showgirls, weil sie kann nie nicht das Showgirl sein. Und deswegen fand ich es irgendwie so eine Art, irgendwie fast so ein bisschen Fourth Wall durchbrechen quasi irgendwie, dass sie dann quasi auf diese Ebene geht von sie verabschiedet sich und bedankt sich jetzt.
Ja.
Um das quasi irgendwie auch nochmal zu zeigen, dieses, ja, das war jetzt auch eine Performance.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, auch dieses That's our show, we love you so much. So, okay, das war jetzt das Album The Life of a Showgirl. That's our show. Und es ist eine Show. Ihr werdet nie genau wissen, was jetzt stimmt, was nicht stimmt, worauf sich vielleicht die Lieder oder um wen diese Lieder gehen sollen. Und ihr wisst nicht, was im Leben eurer Stars gerade passiert, weil that's our show. Dafür sind wir da. Wir sind Showgirls. Wir präsentieren diese Show. We love you so much. Wir finden es toll, dass ihr Fans seid und dass ihr da seid, aber es ist immer noch eine Show und damit good night.
Ja, ich finde übrigens, wir können da eigentlich relativ direkt übergehen zur Akustikversion,
ja,
nämlich, weil ich finde nämlich, da finde ich den Vergleich sehr schön. Da steht ja, wie, ich glaube, Dressing Room Version oder was steht dabei nochmal bei der, beim YouTube-Video? Ich glaube, sowas in die Richtung. Das heißt, ich finde, was ich vorhin schon gesagt habe, also mit diesem, sie kann nie nicht der Showgirl sein. Ich finde, das zeigt sich auch nochmal in der Version dann so schön, weil du hast die ruhigere Version, du hast die Version, die, wie gesagt, glaube ich, aus dem Dressing Room aufgenommen ist, also da, wo sie sich quasi ankleidet. Und selbst in der Situation ist sie quasi noch immer der Showgirl.
Ja.
Wie gesagt, selbst wenn sie halt irgendwo in einem privaten Raum ist es und selbst wenn es eine runtergedrehte Version ist, weil sie quasi gerade nicht direkt vor Publikum steht. Aber deswegen fand ich es auch schön, dass das dann nicht das Outro hat.
Ja.
Weil ich mir nämlich gedacht habe, das ist dann halt ein bisschen weniger performativ, aber sie ist es ja trotzdem
noch. Ja.
Aber vielleicht halt in einer runtergedrehten Version.
Ja, das hat mich dann auch so ein bisschen dran erinnert in der Eras Tour Doku, wo dann auch gezeigt wird, gerade wenn sie dann Surprise Guests hatte für die Surprise Songs, wie jetzt eben da wurde es gezeigt mit Ed Sheeran und mit Sabrina und mit Gracie.
Mhm.
Da saßen sie dann halt im Dressing Room und haben das so ein bisschen geübt. Und da im Outro von der Akustikversion war das ja dann am Schluss auch so ein bisschen hin und her. Die eine hat was gesungen, die andere hat was gesungen. Das ist so ein bisschen ineinander übergegangen. Und das war halt wirklich so, wie das in diesem Dressing Room hätte passieren können. So, die probieren ein bisschen aus, wie können wir diesen Surprise-Song gestalten. Und das ist da auch echt gut eingefangen. Und auch bei der Version, ich mag die auch, weil mit diesem nur Piano am Anfang erinnert mich das so total an die Surprise-Songs. Also da konnte ich mir dann richtig gut vorstellen, wie dieses Lied als Surprise-Song bei der Eras Tour funktioniert hätte.
Mhm.
Und ich mag auch die Tonlage im Refrain.
Mhm.
Das ist etwas tiefere.
Ja.
Aber sind wir ja eh große Fans von.
Ja.
Tiefe Taylor.
Tiefe Taylor.
Ja, und dann eben das Outro. Auch wenn ich das Eras Tour Outro vermisse, aber wie du sagst, es passt da einfach viel besser,
ja,
wie es ist.
Ja. Das hätte überhaupt nicht gepasst bei der Akustik oder so.
Nein, gar nicht. Also es wäre auch wirklich weird geworden.
Da hätte ich noch eher verstanden, wenn sie irgendwie so ein casual, keine Ahnung, sie tratscht noch mit Sabrina Auto oder so gehabt hätte. Aber braucht es wirklich nicht.
Oder so ein I guess that's it, good night. Das Good Night hätte ich, glaube ich, cool gefunden. Das passt schon so auch.
Na gut, das war's zu den Lyrics.
Da haben wir echt mal wieder gut was diskutieren können.
Mhm. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen was für dich zum Diskutieren.
Ja.
Ja, Melissa, weil wir so lange nicht aufgenommen hatten, hat Melissa einfach vergessen, wie unser Podcast funktioniert. Und sie war visibly surprised davon, dass es sowas wie Recherche-Sabine gibt.
Wie konnte ich Recherche-Sabine vergessen? Ich war so im Songtext drin, dass das einfach nicht in meiner Welt vorhanden war.
Es wird kein sehr langer Teil sein, aber hier folgt euer maybe Lieblingspart.
Mindestens Lieblingsjingle. Recherche Sabine.
Wir hatten ja vorhin, direkt am Anfang hast du das Thema angesprochen, quasi wenn Frauen ihr Ruhm aberkannt wird, wo wir auf die Zeile referenziert hatten, auf dieses They said she didn't do it legitly, beziehungsweise dass es Schicksal war. Und ich habe in dem Zusammenhang mir das sogenannte Tall Poppy Syndrom schon mal angeschaut.
Ich habe davon noch nie gehört.
Das ist witzig, hatte ich nämlich auch nicht. und eigentlich denke ich, dass wir schon bei so sozialen Phänomenen eigentlich relativ gut informiert sind bei vielen Dingen.
Ja, auch teilweise ja jobbedingt einfach.
Mhm. Aber der Begriff kommt tatsächlich aus Australien bzw. Neuseeland. Vielleicht ist der bei uns auch einfach gar nicht so gängig. Poppy ist ja die Mohnblume im Englischen. Das heißt Tall Poppy Syndrom. Das soll darauf anspielen, auf dieses quasi Abschneiden von zu hohen Mohnblumen, also zu hochgewachsenen Mohnblumen, beziehungsweise von Mohnblumen, die über andere hinausragen. Und da geht es um die soziale Tendenz, besonders erfolgreiche oder sichtbare Menschen herabzusetzen, anzufechten oder zurechtzustutzen. Vor allem, wenn man ihren Erfolg als nicht verdient ansieht oder als Verstoß gegen irgendwie Normen, die man so wahrnimmt. Und das passiert in unterschiedlichen Settings, also Arbeitsplätze, Sport, Politik, aber natürlich auch in Medien oder halt wie hier bei Taylor in der Musik. Die Folgen sind sowas wie, dass man halt versucht, die Leute auszugrenzen oder irgendwie zu blockieren, Rufschädigungen zu betreiben und so weiter. Hinter dem Ganzen stecken, so sagt man, zwei Art von Mechanismen. Also das eine ist einfach extremer Neid der Person gegenüber. Und das zweite ist eben die Frage der Legitimität. Das heißt, man versucht quasi unter Anführungszeichen zu korrigieren, weil man sagt, ja, die hat das nicht verdient. Das ist ja der Shit, den sich Taylor auch immer anhören muss, wenn sie sowas wie, dass sie halt in die Hall of Fame der Songwriter aufgenommen wird und dann Kacke dafür bekommt oder Shit dafür bekommt, weil halt gesagt wird, ja, so toll sind ihre Lyrics ja gar nicht.
Sagen dann Leute, die noch kein ganzes Album von ihr gehört haben.
Ja. Echt so. Wie gesagt, dasselbe finden wir ja eh schon in den Lyrics auch, wie ich auch gesagt habe. Und was aber auch schön dazu passt, ist, sie hat irgendwann hat sie diese Formulierung von They want us dead oder They leave us for dead oder
Ja.
heißt es sowas in die Richtung. Das heißt, das zeigt auch schon diese ganze, quasi das Soziale dahinter, quasi dieses, wenn sich eine größere Gruppe judged oder versucht klein zu machen, weil das kommt halt nicht von einzelnen Personen, sondern das ist halt das Soziale, es ist die Gesellschaft, die irgendwie denkt, du hättest das nicht verdient aus irgendeinem Grund. Mein erster Gedanke war, das klingt nach etwas, das kennen wir, das trifft Frauen häufiger, als es Männer trifft. Es ist nicht so, dass jetzt die Forschung, die es dazu gibt, sagt, das wäre per se so, dass es Frauen mehr trifft. Es ist eher so, dass wir das alles natürlich durch die Brille von Geschlechter- und Gender-Stereotypen sehen müssen. Also du weißt das, du hast ja auch zu dem Thema schon ein bisschen geforscht, dass bei Frauen einfach wir einfach anderen sozialen Normen unterliegen. Und von uns wird sowas halt wie Bescheidenheit erwartet, es wird Wärme erwartet, es wird eine Gemeinschaftsorientierung erwartet, es wird Communion, wenn man uns sagt, erwartet. Und sowas wie sich gegen andere durchsetzen und halt erfolgreich sein, das widerspricht einfach den Normen, also den Stereotypen, die du als Frau zu erfüllen hast. Das heißt, es kann einfach sein, dass du als Frau dann quasi diese Legitimitätsfrage schneller mal gestellt bekommst, dass man deswegen versucht, die Blume früher schon abzuschneiden, wenn man quasi schneller hervorsteht, könnte man sagen. Interessant ist auch, dass es auch Studien dazu gibt, dass es auch oft explizit Frauen sind, die andere erfolgreiche Frauen niedermachen oder mit Ambivalenz reagieren, weil das wissen wir ja, viele Frauen haben wir auch internalisierte Misogynie, das heißt, machen selber auch andere Frauen nieder dafür, das, was sie eigentlich auch selber auch alltäglich erleben. Seufzt. Aber insgesamt ist es so, dass es jetzt nicht so riesig viel Forschung gibt zu dem Thema. Also wie gesagt, wir beide haben das auch noch nicht so gehört gehabt. Das ist etwas, finde ich, was viel zusammenfasst, was ich schon gelesen habe, aber ich wusste nicht, dass es unter dem Begriff auch bekannt ist. Und was ich noch spannend fand, es gibt zwei Strategien, wie Betroffene tendenziell damit umgehen, wenn sie quasi damit konfrontiert werden. Und das eine ist unsichtbar werden. Also Unternehmen versuchen ihren Erfolg quasi zu vertuschen, zum Beispiel. Das passiert auf Unternehmensebene oder halt einfach nicht aufzufallen. Und das zweite ist, und das finde ich, hörst du so ein bisschen in der Bridge bei Taylor, ist dieses auf Konfrontation gehen, beziehungsweise sich einen Schutzpanzer aufbauen, weil sie versteckt sich nicht, sie rüstet auf, sie hat Eis in den Adern, sie hat blaue Flecken, sie verteidigt sich quasi. Genau. Wobei ich sagen muss, dass man bei Taylor, finde ich, manchmal die erste Strategie schon auch merkt. Also sie verstecken ist vielleicht der falsche Begriff, aber sie versucht schon auch teilweise ein bisschen unter dem Radar zu fliegen manchmal.
Ja, super spannend. Wie gesagt, ich habe da noch nie davon gehört, aber mir fallen da gleich mehrere Phänomene auch mit dazu ein, die da vielleicht auch mit reinspielen. Also gerade bei dem Thema Neid habe ich so ein bisschen an dieses Queen Bee-Phänomen denken müssen. Dieses klassische, es kann nur eine geben. Und dass das vielleicht auch gerade bei anderen, also wenn wir es jetzt auf Frauen beziehen, gerade auch bei anderen Frauen so ein bisschen die Angst ist, wenn sie jetzt so groß und erfolgreich ist, es kann ja nur eine Erfolgreiche geben, dann kann ich nicht erfolgreich sein, dass das vielleicht mit reinspielt. Und das andere, und ich habe da jetzt keine konkreten, genauen Zahlen und auch keine Quelle im Kopf, aber ich hatte schon mehrfach gelesen, dass es zum Beispiel auch in Meetings oder so, wenn Frauen den Redeanteil von, ich glaube, die Zahl, die immer rumschwirrt, ist, wenn Frauen den Redeanteil von 30% haben, wird es von Männern als ein ausgeglichener Redeanteil wahrgenommen. Das heißt, und wenn Frauen dann wirklich mal 50% haben, dann wird das so wahrgenommen, als hätten die viel, viel mehr Redezeit gehabt als die Männer. Ja, und das ist aber, finde ich, ja auch dieses Ding so, die Frau wird ein bisschen sichtbarer und dann ragt sie hervor mit ihrem Redeanteil von 30% und muss gekappt werden, weil man hat ja schon gleich viel Redeanteil, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Also das ist, glaube ich, auch was, was da alles so miteinander interagiert. Und natürlich das, was du schon gesagt hast, so Thema Stereotype, die sich zwar schon verändern, aber langsam und auch nicht unbedingt in die Richtung, dass abzusehen wäre, dass sich das bald ändert.
Ja. Ja, wir haben auch sowas wie Social Backlash Theory, wo es ja dann darum geht, wie quasi Frauen bestraft werden sozial dafür, wenn sie quasi gegen die Normen verstoßen. Das ist sozialtheoretisch, gibt es leider sehr viele Theorien, die gegen uns arbeiten.
Da wollen wir jetzt nicht zu viel drüber reden, weil wir wollen mein nächstes Paper ja nicht spoilern.
Oh mein Gott, machst du auch was dazu?
Ja, safe.
Ja, ich auch.
Oh, was meinst du, wo ich die Quelle her hatte, die ich dir geschickt habe?
Ja, geil, da zitieren wir uns gegenseitig.
Das kann man machen.
Forschungsliebe. Mit Zitierung. Ja, liebe Leute, aber kurz gesagt nur nochmal dazu, wie gesagt, die Evidenzlage zu dem Gesetz nicht super stark, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Aber ich fand es trotzdem spannend.
Ich glaube aber auch, weil es schwierig zu erforschen ist.
Ja.
Und das war das Album.
It's over. It's all over now.
Aber ich finde es eigentlich echt gut, dass wir jetzt so lange gebraucht haben für das Album, weil ich muss sagen, wenn ich zurückdenke an unsere allgemeine Albumbesprechungsfolge, es ist basically genauso eingetreten, wie ich es ein bisschen prophezeit habe. So. Ich finde es ein ganz nettes Album. Man kann sich das mal anhören. Ich habe auch einige Lieder, die ich in meinen, oder ich habe sie, glaube ich, alle in den Favorites drin.
Mhm.
Aber es ist kein Album, zu dem ich immer wieder zurückkomme.
Nee.
Also ich habe, neulich war ja Folklore-Geburtstag. Folklore höre ich immer wieder. Ich höre auch Tortured Poets immer wieder. Evermore höre ich immer wieder. Das sind so Lover, witzigerweise. Ich bin manchmal voll in der Lover-Mood, aber irgendwie Showgirl habe ich nicht so den Zug zu als Album.
Es hat einzelne Banger und ich freue mich auch immer, wenn sie im Radio dann eins von den Banger-Liedern spielt.
Ja.
Aber es kann ja auch sein, dass sich das bei dir auch nochmal ändert, wenn es nicht ständig die Lieder noch überall spielt.
Ich höre kein Radio. Also,
nee, ich meine ja nicht nur Radio, aber ich meine, weiß nicht, wie oft ich Fade of Ophelia schon im Hintergrund von ihren YouTube-Videos gehört habe. Weißt du, was ich meine? Also,
nee, ich höre meistens tatsächlich einfach meine eigenen Playlists. Das heißt, wenn es da auftaucht, bin ich selber schuld. Aber ja, ich glaube, das ist auch einfach, wie ich schon gesagt habe, ich sag nicht, dass es kein gutes Album ist, aber es ist halt nicht mein Album und das ist auch okay so.
Ja. Ja, dann an der Stelle haben wir noch ein paar Infos für euch. Das erste ist, es wird jetzt eine kleine Aufnahmepause geben. Again.
Hätten wir das vielleicht an den Anfang der Folge, falls sich das jemand aufsparen möchte? Egal, Pech.
Also eigentlich war das ja so geplant, dass wir die Aufnahmepause, die richtige, nach diesem Lied machen. Die Pause dazwischen ist es entstanden, wie gesagt, aufgrund von diverser Umstände, für die wir nichts können. Und es wird aber auf jeden Fall eine Sommerpause geben, einfach weil ich bin im Urlaub, Melissa ist im Urlaub. Punkt.
Punkt.
Es ist heiß. Ich finde, bei 40 Grad sollte man keinen Podcast aufnehmen.
Bei 40 Grad sollte man gar nichts tun.
Nee. Und genau, was dann danach folgt, ist dann erstmal als Wiedereinstieg die viel angekündigte Politikfolge. Und dann starten wir weiter durch. Mit welchem Album, Melissa?
Hat man das schon mal angekündigt?
Nee, du hast nur...
Wollen wir es jetzt ankündigen?
Ja.
Folklore.
Das freue ich mich schon unglaublich. Ich glaube nämlich, dass wir da vielleicht länger nochmal brauchen für die Lyrics teilweise als hier jetzt.
Ja, ich freue mich auch sehr, sehr dolle auf dieses Album, weil es mein erstes Lieblingsalbum war, weil es so viel zu entdecken gibt, weil es für mich einen wahnsinnigen Shift in Taylors Musik und Songwriting darstellt, weil ich das Album sehr doll liebe, immer noch. Und weil es auf Disney Plus die Long Pond Studio Sessions gibt. Das ist quasi eine Live-Aufnahme von dem Album, aber mit jedem Song. Das heißt, wir können da auch immer so ein bisschen Dinge einstreuen, die Taylor selbst eben zu diesen Liedern gesagt hat. Es gibt auch mittlerweile einiges an Gossip zu bestimmten Liedern. Ich bin immer hier für Gossip. Und ja, ich freue mich ganz, ganz doll drauf und glaube, dass wir da viel Freude damit haben werden.
Ja. Realistisch gesehen schätze ich mal, dass die nächste Folge Anfang September kommen wird.
Aber wir versprechen nichts.
Ja.
Und was wir auch beim letzten Mal vergessen haben, ist mir dann aufgefallen. Folgt uns auf Instagram.
Der Call to Action am Ende.
Wie immer. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wenn ihr mehrere habt, dürft ihr uns auch auf mehreren Plattformen folgen. Ist überhaupt kein Problem. Bewertet uns.
Auf jeder dieser Plattformen.
Gut. Schreibt uns, wenn ihr Wünsche, Ideen, Anmerkungen habt. Wir haben einen Hörer, der uns immer wieder regelmäßig Dinge rückmeldet. Und da freuen wir uns jedes Mal drüber. Das dürfen jetzt gerne auch mal andere tun. Und jetzt genießt euren Sommer. Holt euch keinen Sonnenbrand. Das ist nicht
viel besonders. Eincremen.
Trinkt ausreichend. Esst Eis. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns wieder hört. Wir hören euch ja nicht. Deswegen, wenn ihr uns hört.
Wenn es wieder heißt, Swiftly Analyze. Baba.
Ade.